Wenn man sich mit den Ursprüngen des Sozialismus und dieser Utopie Ende der 40er Jahre beschäftigt, darf man nie vergessen, was davor lag, nämlich der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Und dass aus dieser Katastrophe und diesen Trümmern diese Frauen unbedingt eine riesen Hoffnung brauchen, um weitermachen zu können.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. In der Novemberfolge ist Caroline Würfel zu Gast. Sie lebt in Berlin und ist Autorin, insbesondere für die Wochenzeitung Die Zeit. Dort schreibt sie, wie sie selber sagt, gerne über Ossi-Themen und über Frauen. Caroline Würfel, muss man dazu wissen, wurde 3 Jahre vor Mauerfall in Leipzig geboren, hat die DDR also nie bewusst erlebt. Dementsprechend unverstellt ist ihr Blick auf das Land ihrer Eltern. Während die Worte DDR und Sozialismus heute bei vielen bleischwere Assoziationen auslösen, hat Caroline ein ganz zeitloses und federleicht schwebendes Buch über diese Ära geschrieben. Es heißt, 3 Frauen träumten vom Sozialismus. Und Caroline Würfels heutige Perspektive scheint den Lesern zu liegen. Schon jetzt, kurz nach Erscheinen, ist ihr Buch bereits in der 2. Auflage. Worüber Caroline Würfel sich im Dezember sonst noch freut, was sie in diesem Monat lesen, hören, sehen und erleben will, das erzählt sie uns jetzt in der 9. Folge des Harper's Bazaar Podkalenders. Herzlich willkommen, liebe Caroline Würfel. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender, liebe Caroline Würfel. Erstmal Glückwunsch zu deinem tollen Nachnamen. Würfel, ist der echt?
Ja, natürlich. Natürlich ist der echt. Tatsächlich, zu dem Namen gibt es eine lustige Anekdote, an die ich immer denken muss. In der Grundschule, als ich eingeschult wurde in der 1. Klasse, lachten natürlich alle über meinen Nachnamen. Und was noch lustiger war, dass die Person, die neben mir saß, Viereck hieß.
Nein. Das war so eine Versuchsanordnung, in der du groß geworden bist.
Ja, genau. Und ich meine, Matheunterricht war natürlich urkomisch. Vor allem, wenn wir über Geometrie redeten. Aber ja, dieser Name ist echt, aber ich bin auch sehr froh über ihn.
Komischerweise hat man damit so schöne Assoziationen. Ja, wahrscheinlich Spiele und Kindheit und ja.
Ja, genau. Komme aus einer großen Gambler-Familie sozusagen.
Ja, genau.
Aber ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir über den November zu plaudern.
Sehr schön. Caroline, du bist neben anderem Autorin für Die Zeit. Erzählst du uns, was genau du dort machst?
Ich bin, genau wie du schon gesagt hast, Autorin für die Zeit und schreibe für verschiedene Ressorts, fürs Zeitmagazin, für das Ressort Entdecken, auch mal fürs Feuilleton, für die Kollegen aus Leipzig, die sich mit Ostdeutschland beschäftigen, und würde sagen, es bewegt sich so zwischen sogenannten Ossi-Themen und Frauenbiografien, Frauengeschichten, den unbequemen Ding des Frauseins. Weil das schreibe ich besonders gerne.
Nennt ihr das Ossi-Themen oder du?
Also, ich finde Ossi-Themen, das darf auch nur jemand wie ich sagen, die aus Ostdeutschland
sind. Ja, stimmt.
Das ist auch eher mit einem Augenzwinkern gemeint als wirklich ernst. Also,
ja, du bist gebürtig Leipzigerin nämlich.
Genau.
Ja. Du machst viele Frauenthemen, das interessiert dich. Wie muss denn eine Frau sein, damit du dich ihrer annimmst und sie porträtierst? Denn das machst du viel, du schreibst viel Porträts und führst Interviews.
Also was heißt die müssen? Aber wenn ich so zurückgucke, dann sind das meistens ältere Frauen, mit denen ich spreche. Weil ich es immer total interessant finde, mit Frauen zu sprechen, die schon länger gelebt haben als ich, weil die wissen natürlich auch deutlich mehr und haben einen größeren Erfahrungsschatz. Und es sind meistens Frauen, die irgendwann aus so Konventionen ausgebrochen sind oder ein unkonventionelles Leben geführt haben. Und ich finde, dass es ja schon schwer ist oder extrem Mut erfordert, es nicht so zu machen, wie die Gesellschaft von einem erwartet. Also ein Mann, ein Haus, ein Kind oder mehrere Kinder. Und die Frauen, die ich porträtiert habe in der Vergangenheit, die haben das meistens nicht gemacht. Und ich frage mich immer, warum und wieso und wie dieses andere Frauenleben eigentlich aussehen kann.
Hast du denn das Gefühl, dass die Gesellschaft das immer noch so eigentlich erwartet? Ein Mann, ein Haus, ein Kind?
Total.
Du hast schon 2 Bücher geschrieben. Dein 2. ist gerade erschienen. Du hast die Pandemie sozusagen genutzt, um es zu schreiben. Und es ist ein Dreierporträt geworden über Drei Schriftstellerinnen, nämlich Brigitte Reimann, Maxi Wander und Christa Wolf. Alle drei sind Ikonen der DDR-Literatur und seit vielen Jahren tot. Deshalb vielleicht gleich mal das Überraschendste vorweg. Nichts an deinem Buch ist muffig oder gestrig. Im Gegenteil. Aber erzähl uns du doch vielleicht zunächst einmal, wofür standen diese drei Frauen jeweils im Osten, aber auch für dich?
Also diese drei Frauen, über die ich geschrieben habe, die standen ja für ganz unterschiedliche Dinge. Was sie alle vereint, ist tatsächlich der Traum vom Sozialismus, was ja auch der Titel dieses Buches sagt. Also alle drei haben sich ganz bewusst für ein Leben in der DDR entschieden und in den 50ern und 60ern da extrem viel auch getan, um diesen Traum in die Wirklichkeit zu übertragen. Das hat natürlich leider nicht so richtig gut geklappt. Und dann stehen sie natürlich für eine Freundschaftsgeschichte, denn die drei waren miteinander befreundet, beziehungsweise Christa Wolf war sehr eng mit Maxi Wander und Brigitte Reimann befreundet. Und wenn man über ostdeutsche Literaturgeschichte oder DDR-Kulturgeschichte nachdenkt, dann gehören die zu den wichtigsten Namen und waren eigentlich die Schriftstellerinnen der DDR, waren alle drei extrem erfolgreich, haben alle Preise abgeräumt, wurden zum Beispiel, so bin ich auch drauf gekommen, bei mir zu Hause echt gelesen. Also vor allen Dingen Maxi Wander war in meiner Familie eine sehr wichtige Figur. Ihr Buch Guten Morgen, du Schöne, was ja in den 70er Jahren rauskam und so eine Protokollsammlung von 19 DDR-Bürgerinnen ist, war bei uns so ein bisschen so eine Art Familienbibel.
Erzählst du uns ein bisschen über den Inhalt? Das war ja eine ganz besondere Form damals, dieses Buch. Oder es war in einer ganz besonderen Form geschrieben. Was hat es bei euch ausgelöst? Warum war das für euch in der Familie so wichtig?
Na, diese Form des Protokolles, also einfach Frauen reden lassen. Tatsächlich, dieses Buch umfasst tatsächlich 19 Protokolle. Protokolle klingt immer relativ kurz, aber die sind schon sozusagen seitenweise lang. Aber man sieht eben nie die Fragen und Maxi Wander sozusagen tritt als Interviewerin oder Gesprächspartnerin gar nicht auf, sondern diese Frauen, die auch ganz unterschiedliche Berufe haben und ganz unterschiedliche Lebensumstände, also von der Professorin bis zur Friseurin ist da sozusagen alles dabei und von, glaube ich, irgendwie 15 bis 90. Und die reden ganz offen eigentlich über alles. Ja? Also die reden darüber, was sie auf der Arbeit nervt und wie sie sich mit ihren Kollegen und Kolleginnen verstehen. Die reden aber auch darüber, was ein wirklich guter Orgasmus ist und was sie sich eigentlich vom Sex erhoffen, wonach sie sich im Bett sehen, aber dann auch, wie sie auf ihre Ehemänner oder Partner schauen, was Freiheit für sie bedeutet. Man könnte das Wort schonungslos benutzen und schonungslos klingt ja immer so ein bisschen hart, aber das ist, ich glaube, es gab es davor noch nie in deutscher Sprache, dass man Frauen unzensiert wirklich zuhören kann und versteht, was die eigentlich in den 70er Jahren beschäftigt und umtrieben hat. Und Maxi Wander hat diese Protokolle, also hat die Frauen mehrmals getroffen und hat diese Protokolle dann abgetippt und natürlich redigiert mit extrem viel Liebe, sodass da auch wirklich schöne Texte draus geworden sind.
Ist sie dir von diesen dreien persönlich am nächsten, ihre Literatur?
Also sie ist mir in dem Sinn am nächsten, dass ich mit ihr am vertrautesten war, weil ich sie eben durch unsere Familie kannte. Und bei den anderen beiden, die habe ich erst so richtig entdeckt bei der Recherche des Buches beziehungsweise mich richtig in ihr Werk eingearbeitet. Aber jetzt rückblickend ist es eher so, dass die Person, die mir am nächsten von den dreien ist, Brigitte Reimann ist. Ich sitze ja hier gerade, während ich mit dir spreche, an meinem sehr schönen Schreibtisch. Und hinter diesem Schreibtisch, das habe ich mir während der Pandemie besorgt, so ein Whiteboard hängt da an der Wand. Und da steht seit Sommer mit so einem grünen Stift geschrieben, liebe Brigitte, ich vermisse dich. Weil das wirklich so ist, die fehlt mir aus irgendeinem Grund so am meisten. Es ist ja so verrückt. Also die Frauen sind zwar tot und ich konnte die nicht treffen. Und die sind zwar reale Personen und keine ausgedachten. Aber irgendwie hat man ja, wenn man sich 2 Jahre mit so Damen beschäftigt, so das Gefühl, man kennt die und hat, also zumindest im Kopf hat man ja unfassbar viele Gespräche mit denen geführt.
Ja, zumal bei deiner Art der Recherche und Quelle, du hast viele Briefe, du zitierst aus vielen Briefen, hast viele Briefe gefunden, bist richtig in die Archive gestiegen und hast da, glaube ich, auch besondere Dinge ausgegraben.
Absolut. Und das war auch wirklich eigentlich das Geschenk dieser Frauen an ihre Nachwelt, dass sie wirklich unfassbar viele Briefe geschrieben haben und Tagebücher. Also wo man denkt, was bleibt denn eigentlich mal von uns übrig? Und diese, die keine Briefe mehr schreiben und die wenigsten von uns schreiben Tagebücher. Aber zum Beispiel Maxi Wander, die hat halt am Tag teilweise 15 Briefe geschrieben. Und das waren jetzt auch nicht nur so Briefe, hallo liebe Mama, wie geht's dir? Sondern tatsächlich Ausführungen aus ihrem Innenleben und gepaart mit Beschreibungen, was es zum Abendessen gibt und wann Fred nach Hause gekommen ist, ihr Ehemann oder worüber die Kinder sich schon wieder zanken. Und das hat natürlich total geholfen, weil man im Endeffekt die Quelle, über die man schreibt, auch direkt vor sich hatte und nicht von Personen sich erarbeiten musste, wer sie glaubten, wer diese drei Frauen waren.
Ja. Was würdest du die fragen, wenn du sie treffen würdest, Brigitte Reimann? Gibt es überhaupt viel, was noch offen ist nach deiner Recherche, was dir ein Rätsel geblieben ist?
Na, bei Brigitte Reimann und bei Maxi Wander ist es ja tatsächlich so, dass die beide sehr jung gestorben sind. Brigitte Reimann war 39 und Maxi Wander war Anfang 40. Und beide sind an Krebs gestorben in relativ kurzer Zeit und auch sehr nah beieinander. Bei den beiden gibt es viele Fragen, glaube ich, die ich ihnen gerne stellen würde. Wenn ich sie heute auf ihrer Wolke besuchen könnte, dann würde ich zu ihnen kommen und ihnen erzählen, was mit der DDR, nachdem sie gestorben sind, passiert ist. Mhm. Und würde gerne wissen, was sie dazu sagen. Und ich würde sie auch gerne fragen, ob sie sich vorstellen könnten, dass, wenn sie nicht gestorben wären, vielleicht doch den Schritt aus der DDR herausgewagt hätten. Also wäre Brigitte Reimann eigentlich gerne ausgereist, zwangsläufig? Und wenn ja, wohin? Ich hätte ihr, glaube ich, die Frage gestellt, wenn es keine Mauer gibt und keinen Sozialismus und du überall auf der Welt leben könntest, wo du willst, was wäre dein Sehnsuchtsort? Weil ich glaube, dass es den total gab, aber den sie sich gar nicht zugestanden hat und den sie im Endeffekt ja auch gar nicht real bedenken konnte, weil es diese Möglichkeit einfach nicht gab.
Ja. Nun war ja für die drei Frauen, die du porträtierst, zumindest in Abschnitten ihrer Leben die DDR der Sehnsuchtsort. Du bist 3 Jahre vor dem Mauerfall geboren und weißt ja nun mal aus heutiger Sicht, also du weißt, was du weißt. Aber gibt es Momente, in denen du ihre Sehnsucht nach speziell diesem Ort nachempfinden kannst, der ja aus heutiger Sicht natürlich eine Utopie ist?
Das ist schwer zu sagen. Also wahrscheinlich wäre die Antwort jein. Ich kann nachvollziehen diese Sehnsucht vor allen Dingen am Ende des Krieges. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man sich mit den Ursprüngen des Sozialismus und dieser Utopie vom neuen Mensch und der neuen Welt Ende der 40er Jahre beschäftigt, dann darf man nie vergessen, was davor lag, nämlich der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Und dass aus dieser Katastrophe und diesen Trümmern und dieser Geschichte dieses Krieges diese Frauen unbedingt eine riesen Hoffnung brauchen, um weitermachen zu können. Und dass dann diese Idee des Sozialismus so attraktiv wird, das kann ich schon nachvollziehen. Ob ich dem auch gefolgt wäre, das sind ja so komplizierte Fragen, das weiß ich gar nicht. Und was ich auch nachvollziehen kann, ist natürlich diese Idee zu sagen, ein neuer Mensch heißt ja auch eine neue Frau werden. Die klingt ja schon ganz cool, wenn man sich fragt, was bedeutet das? Und es gibt Momente, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, da bin ich neidisch, aber wenn ich mir angucke, zum Beispiel, was für Karrieren Brigitte Reimann und Christa Wolf in den 50er Jahren machen konnten. Wanda, die war ja Österreicherin und zog ganz bewusst erst Ende der 50er Jahre in die DDR. Aber Wolf und Reimann, die waren ja junge Frauen in ihren 20ern und bekamen sozusagen Buchverträge und deren Schreiben wurde gefördert. Und ich meine, Christa Wolf, die war Cheflektorin vom Verlag Neues Leben, was der wichtigste Verlag der DDR war, mit 27 und hat da eine unglaubliche Karriere hingelegt. Natürlich auch, weil sie extrem staats- und parteitreu war. Also wenn man sich das anguckt, was der Möglichkeitenraum für Frauen da war, da lag eigentlich alles offen, auch weil es natürlich sozusagen diese ältere Generation nicht gab, die da an Macht festhalte, weil die ja fehlte durch den Krieg.
Ja. Was hast du daraus jetzt mitgenommen als Frau, die heute lebt? Was kann man von diesen Frauen damals lernen?
Also man kann von diesen Frauen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du dir wünschst, aber eine Antwort ist auf jeden Fall die, so viel hat sich nicht geändert und irgendwie ist alles immer gleich. weil ich meine das gar nicht negativ, sondern ich meine das auch im coolen Sinn, weil also ich halte zum Beispiel mich und meine Freundinnen auch eigentlich für ganz cool und habe so das Gefühl, wir stellen uns viele Fragen zu Liebesbeziehungen und zu unseren Berufen und zu Freiheit und wie wollen wir leben. Und es gab so viele Momente, in denen ich zum Beispiel in den Briefen der Frauen las oder in ihren Tagebüchern und dachte, verrückt, die Unterhaltung habe ich letzte Woche auch mit meiner Freundin Annabelle zum Beispiel geführt. Ja? Und ich glaube, was mir zumindest auch im Diskurs zum Thema Frauen in Deutschland fehlt oder der Eindruck, der immer schnell entsteht, ist, dass es so wenig Vorbilder gibt. Und diese drei Frauen, die haben mich wieder daran erinnert, es gab immer schon in der Geschichte Frauen, die geschrieben haben und die eine Meinung hatten und die eine Kulturlandschaft geprägt haben und interessante Denk- und Lebenskonzepte hatten, die es nicht in den Kanon geschafft haben, weil der Kanon halt von Männern mehrheitlich bestimmt wird, aber an denen wir, die uns so Handreichungen geben, die so ein bisschen vormachen, wie es gehen könnte. Ich war zum Beispiel bei Maxi Wander auch total überrascht darüber, die haben ja schon damals das Konzept der offenen Beziehung zum Beispiel ausprobiert. Ne? Oder kein Kind bekommen war zum Beispiel bei Brigitte Reimann was sie ganz bewusst eigentlich entschieden hatte, weil sie gesagt hat, ich will halt lieber schreiben. Und das sind Dinge, die ich mitnehme. Und das andere, was ich von diesen drei Frauen mitgenommen habe, ist, sich nochmal wirklich zu fragen, also diese große Gesellschaftsfrage, ich glaube, wir haben so unfassbar Angst vor der und sind alle so müde geworden, darüber nachzudenken, in was für einem System wollen wir leben, aber dieser Elan, den diese Frauen damals an den Tag gelegt haben und dieses Engagement, und das heißt jetzt nicht, dass wir zurück zum Sozialismus sollen, auf gar keinen Fall, aber sich wirklich nochmal zu überlegen, wie soll denn eine Gesellschaft sein und was erwarte ich von der und was wünsche ich mir von der, das haben diese Frauen für mich nochmal in den Raum gestellt. Und das fände ich extrem wichtig, sich dieser Frage, der sie schon nachgegangen sind, nochmal zu stellen und vielleicht aus der Frage, was bleibt, eher zu machen, was kommt. Mhm.
Ja, und anscheinend treibt das nicht nur dich um, denn ganz wenige Wochen nach Erscheinen ist dein Buch, glaube ich, schon in der zweiten Auflage jetzt.
Genau, total toll.
Glückwunsch.
Vielen Dank.
Liebe Caroline, wir haben November, einen der ungeliebtesten Monate des Jahres, der arme November. Oder geht dir das da anders? Bist du jemand, der sagt, nein, ich liebe es, wenn es draußen grau ist und kühler wird? Und
Nein, überhaupt gar nicht. Bei mir könnte immer Frühling und Sommer sein. Wir könnten wir auf... Obwohl, ich würde vielleicht ein bisschen Herbst mitnehmen, aber danach könnte ich gut drauf verzichten, auf die Kälte und das schlechte Wetter.
Und die Perspektive, dass es jetzt noch so lange so bleibt, das ist immer so fies im November. Was hast du denn, denn man muss sie ja irgendwie rumbringen, in den kommenden Wochen vor? Gibt es neben deinem natürlich weitere neue Bücher, die du unbedingt empfehlen kannst oder unbedingt lesen willst? Liegt irgendwas auf deinem Nachttisch oder Schreibtisch, für das du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast als im Sommer?
Ja, ich bin ja bei Hansa Berlin, meinem Verlag. Und das Tolle ist, wenn man die besucht, es ist ja so ein bisschen wie in Buchladen gehen, dann darf man sich natürlich die neuen anderen Bücher mitnehmen von den anderen tollen Autoren und Autorinnen. Und ich habe zum Beispiel gerade Nicolas Mathieu das Buch liegen und freue mich total, das zu lesen. Und von Maren Wurster eine beiläufige Entscheidung, was mir mein Verlag beides wärmstens ans Herz gelegt hat. Und dazu lese ich noch was, was so ein bisschen verrückt klingt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schäme, aber es gibt ja manchmal so Bücher, die, glaube ich, alle gelesen haben und wo man den Moment irgendwie verpasst hat. Und ganz viele. Und bei mir ist es von Kundera die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Nachdem in Gesprächen in den letzten 3 Monaten zwei Freunde immer wieder darauf verwiesen.
Okay.
Und zwar, du musst jetzt mal dieses Buch lesen. Und ich bin jetzt bei der Hälfte und bin völlig fassungslos und denke, wie konnte mir dieses Buch entgehen?
Ach, wie schön.
Aber gleichzeitig freue ich mich auch, weil es ja wie so ein Geschenk ist. Alle anderen sind natürlich total neidisch und sagen, oh, super, dass du das noch vor dir hast.
Ja, 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 toll.
Bei Filmen freue ich mich natürlich auf She Said.
Ich habe zum Beispiel auch gesehen, es läuft The Menu an mit Anya Taylor-Joy. Das ist diese tolle Schauspielerin aus Das Damengambit. Kennst du vielleicht von Netflix? Ist das vielleicht was für dich? So eine Horrorkomödie wird das?
Ich kann ja so Horrorsachen leider überhaupt gar nicht angucken, weil ich dann ganz schlecht schlafe.
Okay, nein, das wollen wir nicht.
Und mir das dann immer zu, aber das ist ganz schlimm, wenn ich Fernsehen oder Serien gucke und Sachen passieren, die extrem spannend sind, dann sitze ich tatsächlich auf der Kante des Sofas und lasse mich da komplett einsaugen und verliere mich komplett da drin.
Okay, dann läuft natürlich, apropos Netflix, die 5. Staffel von The Crown an. Interessiert dich die?
Ja. The Crown habe ich, also hab ich alles geguckt und bin total gespannt auf die 5. Staffel, obwohl ich sagen muss, als ich den Trailer schaute, war ich jetzt nicht so begeistert. Aber das liegt auch daran, dass ich die letzte Staffel mit der jungen Diana und dem jungen Prinz Charles und vor allem der Schauspielerin, wie hieß sie, Emma, diese tolle Britin, die Prinzessin Diana spielt, die fand ich so toll, dass ich eigentlich mir wünschte, man könnte ja noch so ein bisschen weiter beim Diana-Spielen zugucken. Aber unabhängig von The Crown, auf das ich mich freue, die neue Staffel, gucke ich schon die neue Staffel Berlin Babylon, die ja auch schon seit ein paar Wochen raus ist. Und genau, habe Berlin Babylon schon die letzten Jahre geliebt. Ich habe mich gefragt, wie das wird, jetzt in der neuen Staffel dem Volker Bruch zuzugucken nach seinen verrückten Aktivismus-Tätigkeiten, die ja meiner Meinung nach total daneben waren.
Da geht es um Querdenkertum, glaube ich.
Genau, um Querdenkertum, genau. Nicht während der Pandemie, nicht impfen und alles nicht so schlimm und so. Und ich verzeihe es ihm trotzdem nicht, aber die neue Staffel ist wieder grandios. Also ich gucke sonst wenig deutsches Fernsehen und bin auch nicht so super gut informiert, wer da sozusagen die neuesten Stars und Sternchen am deutschen Fernsehhimmel sind. Aber dieses Cast von Berlin Babylon ist wirklich einfach unglaublich gut und es macht unglaublich viel Spaß. Und dazu kommt noch, dass man echt auf so eine unterhaltsame Weise nochmal versteht, was da in den 20ern und 30ern in Deutschland passiert ist und wie viele verschiedene Kräfte dann am Ende auch dazu geführt haben, dass die Nationalsozialisten die Macht ergreifen konnten. Mhm. Das finde ich total toll. Und natürlich dieses Berlin, was man da sieht, gerade jetzt im November, wo Berlin ja sozusagen so hässlich wie nie ist, finde ich, hilft einem, das, sich daran zu erinnern, dass diese Stadt ja auch schon echt ziemlich cool ist.
Ja. ist das eigentlich chronologisch erzählt? Also geht es da wie bei The Crown weiter oder wächst man mit den Figuren mit? Ich bin, wie du hörst, kein Zuschauer.
Ja, genau. Man wächst mit. Also es fing sozusagen Anfang der 20er an und jetzt befinden wir uns im Jahr 1930, 1931. Das springt immer in so 3-4 Jahresabständen, glaube ich.
Okay, ja, guter Tipp.
Mal gucken. Ich habe jetzt gerade... Ich habe bei Netflix, das ist schon rausgekommen, dieses Ich bin so glücklich geguckt mit Mila Kunis.
Okay, ist das was?
Also das ist was, glaube ich, in dem Sinne, dass es sich so ein bisschen einreiht, finde ich, in so einen Trend, der auch zu She-Set passt und ja auch dem Film von Olivia Wilde, der jetzt im Kino war, Don't Worry, Darling, wo aus der Perspektive von Frauen erzählt wird, also was eigentlich passiert, wenn dir eine Gewalterfahrung passiert ist oder du vergewaltigt wurdest und dann eigentlich dich entscheidest zu sprechen und deine Stimme zu erheben. Also diese Filme behandeln ja alle drei eigentlich die Frage des gesellschaftlichen Schweigens und des Traumas einer Frau. Und das finde ich schon ganz interessant, weil das ja was Neues ist.
Ja, dann läuft auch noch, habe ich gesehen, eine große Surrealismus-Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam. Da.
Ah, das habe ich auch gehört. Die soll toll sein, ne?
Da sieht man ganz wunderbare, rätselhafte Gemälde von Max Ernst oder Viktor Brauner, wenn sich nicht gerade ein Aktivist dran festgeklebt hat, natürlich. Das ist ja denen auch passiert.
Stimmt. Das fand ich ja gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen.
Ja, die haben ja recht. Ja, das Anliegen ist natürlich gut, aber irgendwie finde ich falsche Branche als Austragungsort.
Absolut. Obwohl das natürlich auch die Branche ist, die sehr viel Geld hat.
Aber meinst du, dass das der Hintergrund ist? Meinst du nicht, es geht einfach um pure Aufmerksamkeit und die Abbildbarkeit?
Wahrscheinlich.
Ja, Okay, liebe Caroline, wenn du sonst keinen heißen, wichtigen Tipp mehr hast, dann würde ich sagen, sind wir alle entlassen. Der November ist ja eigentlich bei so viel Stoff schon wieder fast bewältigt. Wir danken dir jedenfalls für dieses schöne Gespräch und empfehlen wirklich mit Nachdruck nochmal dein ganz wunderbar erzähltes Buch »Drei Frauen träumten vom Sozialismus«, erschienen bei Hansa Berlin. Das war die Novemberfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Wir hören uns wieder im Dezember auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.